Hallo, liebe Besucher unserer Seite. Wir beginnen heute eine Reihe mit Porträts. Porträts von Mitgliedern des Kreisverbandes Görlitz, die sich vorstellen und erzählen von sich und ihren Ansichten und Erlebnissen ihrer Vergangenheit oder ihrer Zukunft. Und wir beginnen heute mit Leonie Liemig vom Ortsverein Zittau. Mein Name ist Michael Prochnow und die Aufnahme und den Schnitt hat Susanne Dammert übernommen. Ja, liebe Leonie, ich weiß nicht so viel von dir, aber eins weiß ich, du bist keine geborene Zittauerin. Ja, woher stammst du dann und vor allem, wie hat es dich hierher verschlagen?
Hallo, erstmal lieber Micha und vielen lieben Dank für die Möglichkeit, heute mit dir gemeinsam ins Gespräch zu kommen und nicht nur etwas Näheres vielleicht über mich kennenzulernen, sondern auch mehr Themen aus der Stadt Zittau und aus der Region mit dir gemeinsam zu diskutieren. Du hast gefragt, wer ist Leonie? Wer ist Leonie Liemig? Eine ganz einfache Antwort. Ich bin Wahl-Zittauerin, wie du schon eingeleitet hast. Das heißt, vor 5 Jahren bin ich mit meiner Familie hier nach Zittau gezogen. Der Wunsch war ganz klar, das Leben ein bisschen entschleunigen und verkleinern und übersichtlicher machen. Mit einer Familie, die binational ist, deutsch-tschechisch. Und das heißt, wo komme ich her, kann ich damit beantworten. Ich komme aus Prag, weil dort hatte ich die letzte große Station in meinem Leben. Also 10 Jahre haben wir als Familie in Prag gelebt. Ich habe dort gearbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin für die Friedrich-Ebert-Stiftung und habe mich dort vor allen Dingen für den deutsch-tschechischen, europäischen Austausch engagiert und habe nicht nur verschiedene Veranstaltungsformate, Diskussionen, Konferenzen organisiert, sondern vor allen Dingen auch ganz stark dem Thema europäische Beziehungen, Außen- und Sicherheitspolitik bis hin zu deutsch-tschechischen Themen weiterentwickelt. Und nach mehr als 10 Jahren Berufserfahrung war der Wunsch da, sich zu verkleinern, neue Perspektiven kennenzulernen und vor allen Dingen das Wissen auch in eine neue Region einzubringen. Und mit einer deutsch-tschechischen Familie guckt man natürlich als erstes erstmal in die Grenzregion, wo ein geeigneter Ort zum Leben sein könnte. Und wir sind relativ schnell auf die Oberlausitz gekommen, auf den Zittauer Raum, wegen der Grenznähe, nicht nur zu Tschechien, sondern auch zu Polen. Und dann gab es glücklicherweise eine Ausschreibung bei der Hochschule Zittau-Görlitz. Die hat eine Projektkoordinatorin für einen Netzwerkaufbau eines Innovationsbündnisses gesucht. Ich habe mir das durchgelesen, habe gesagt, okay, cool, soziale und technologische Innovation in die Region bringen und mit Forschung, Entwicklung und Unternehmen zusammenarbeiten, das klingt toll, darauf bewerbe ich mich. Und ja, kurze Zeit später haben wir unsere Sachen gepackt und sind nach Zittau gezogen.
Aber woher kommst du eigentlich? Also du bist ja, wie man hören kann, keine Tschechin, sondern eine Deutsche. Also irgendwie musst du ja nach Prag gekommen sein, irgendwoher.
Genau, mein Heimatherz ist natürlich Sachsen-Anhalt. Ich komme aus der Lutherstadt Wittenberg, habe dort wundervolle 18 Jahre verbracht und bin dann in die Welt gezogen. Habe an verschiedensten Orten in Deutschland und auch im Ausland studiert, bin dann irgendwann nach Tschechien gekommen und von Tschechien dann nach Zittau. So ist mein Lebensweg.
Hast du vorher schon Tschechisch sprechen können?
Nein, das habe ich beim Studium gelernt.
Ach so, also als du nach Prag kamst, da konntest du schon Tschechisch.
Genau, ich habe vorher einen Intensivsprachkurs damals belegt, einen kleinen Baccalaureus abgeschlossen im Bohemikum, habe 1,5 Jahre ganz intensiv 4-mal die Woche neben dem Studium Tschechisch gelernt und bin dann ins Auslandsstudium gegangen und dann so ein bisschen da hängen geblieben, kann man sagen.
Und willst du vielleicht von deiner Familie, der Ursprungsfamilie, was erzählen?
Wir haben eine überschaubare Familie. Ich habe eine Schwester an meiner Seite, die etwas älter ist als ich. Und ansonsten bin ich beglückt mit einer Mama, einem Papa und meinen Großeltern, meinen Großvätern, die alle im Kreis oder im Umkreis von der Lutherstadt Wittenberg leben. Und wie gesagt, ich hatte gesagt, 18 Jahre habe ich eine glückliche Kindheit in Wittenberg vollbracht. Das heißt, ich habe viel mich für Sport begeistert, viel mich für Musik begeistert und habe damit eine sehr, sehr glückliche Zeit zwischen 1986 und 2005 in Wittenberg verbracht.
Also hast du das Reformationsjubiläum nicht mehr
Ich bin nach
erlebt?
Wittenberg gereist.
Ach so.
Als Wittenberger muss man dort anwesend sein. Das Reformationsfest muss man dann einfach als Besucher
Ja.
dann wieder wahrnehmen. Na klar, das ist ein Riesenereignis gewesen. Auch wunderschön für die Stadt und auch für die Stadtentwicklung.
Mich hat am meisten das Panorama fasziniert.
Ja,
Ich hatte,
wunderschön.
davon gab es ja in Dresden schon mehrere, die habe ich aber nie geschafft, mir die anzugucken. Und Dann bin ich nach Wittenberg gefahren und das war sehr beeindruckend.
Es steht auch immer noch da, man kann es immer noch besuchen. So. Es sollte ja eigentlich mobil sein und von Ort zu Ort reisen. Meines Wissens nach ist sozusagen das immer noch in Wittenberg anzusehen.
Mhm. Also Musik, hast du gerade gesagt, spielt eine große Rolle.
Ja.
Du spielst selber ein Instrument, mindestens eins.
Mindestens eins. Die große Anfangsliebe war das Akkordeon. Das habe ich, glaube ich, mehr als bis zum Abitur begleitend gehabt. Ich glaube, mit 6 habe ich angefangen, bis 18 habe ich Akkordeon gespielt, auch ganz intensiv in einem Landesakkordeonensemble Sachsen-Anhalt für Menschen mit musikalischer Leidenschaft und Begeisterung und auch ein bisschen Begabung. Und da kamen verschiedenste Impulse zusammen, sodass ich eigentlich auch so ein bisschen nach dem Abitur überlegt hatte, vielleicht Musik zu studieren. Ich habe mich dann aber für die Politikwissenschaft und die Kulturraumstudien und das Wirtschaftliche interessiert, genauso viel, und habe halt deswegen nicht Akkordeon studiert, aber das war eine sehr, sehr intensive Phase mit Musik. Und die hat mich auch dazu gebracht, nochmal ein zweites Instrument zu lernen nach dem Abitur. Das heißt, ich weiß gar nicht immer, ob jemand so richtig sagen kann, dass ich das perfektionistisch kann, aber ich spiele noch die Klarinette.
Aber nicht wie die bürgerliche Tochter Klavier.
Nein, das habe ich nicht gemacht. Aber selbst darauf hätte ich, glaube ich, nochmal Lust. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, würde ich, glaube ich, sogar das Klavier auch noch gerne spielen können.
Na, zumindest die Tastatur gibt es ja schon im Akkord.
Gibt es, aber die Stellung der Hände ist unterschiedlich und die Tastendynamik. Das heißt, es ist nicht das Gleiche, sich als Akkordeonspielerin sofort ans Klavier zu setzen und alles auf dem Klavier zu spielen. Da gehört ein bisschen Übung dazu. Nicht nur ein bisschen.
Aber es gibt auch ein Akkordeon mit Knöpfen, aber das heißt wahrscheinlich anders, oder?
Nein, das ist ein Knopfakkordeon, aber das ist einfach nur ein anderes Griffsystem.
Ja, aber dann kennt man sich überhaupt nicht aus mit Tasten.
Wirklich.
Und spielst du jetzt noch?
Zu Feierlichkeiten, zu Weihnachten hole ich immer mal das Akkordeon raus. Die Klarinette habe ich länger nicht rausgeholt. Also da fehlt gerade ein bisschen Lebenszeit, weil halt die Arbeit für den Stadtrat, die Zeit für die Familie viel, viel intensiver sind, als dass man sich einfach mal so 2-3 Stunden rausnehmen kann und in der Woche einfach üben kann. Und das braucht es leider bei einem Instrument, regelmäßiges Üben.
Spielen deine Eltern auch Instrumente? Also hast du daher die Anregung gekriegt oder wolltest du selber?
Meine Mama hat Akkordeon gespielt, deswegen gab es ein Akkordeon zu Hause und das war damals viel zu groß für mich. Es war wunderschön, es war blau und es hat geglitzert, aber es war viel zu groß. Deswegen habe ich ein eigenes kleines rotes Akkordeon, wirklich so, ich glaube mit 25 Tasten war das damals, bekommen. Und ich glaube schon, dass da so diese Musikbegeisterung so ein bisschen von meiner Mama auch übertragen wurde. Mein Papa hat immer mit einem Schmunzeln gesagt, er spielt Triangel.
Ach, Triangel, ja. Das ist etwas einfacher als.
Genau. Trotzdem ziemlich wichtig im Orchester. Also
genau. Und wenn man da die richtige Stelle verpasst, dann hören es unter Umständen alle anderen auch. Ja, jetzt haben wir ja den Übergang schon geschafft zur Musik. Zu diesen Porträts gehören immer auch Musikstücke. Mhm. Also immer auch sollen, ist ja das Erste, aber die sollen immer dazugehören. Denn ja, die Lieblingsmusik sagt ja auch was aus über die Porträtierten. Und jetzt kämen wir also zum ersten Musikstück. Und vielleicht möchtest du ja nicht nur sagen, was es ist, sondern deine Beziehung dazu.
Total gerne. Und vielen lieben Dank für dieses wunderschöne Format. Ich habe am Anfang zuerst überlegt, oh Gott, jetzt will der Micha 3 Songs wissen aus meinem Leben. Welche werden das sein? Und dann habe ich innerhalb von 5 Minuten wirklich aus einer Herzensentscheidung ganz schnell diese 3 Lieder auch definieren können. Und das Erste, was ich mitgebracht habe, ist natürlich, Astor Piazzolla und Lieber Tango. Jeder, der Akkordeon spielt, wird wahrscheinlich irgendwann mal in seiner Ausbildung Astor Piazzolla über den Weg laufen. Und für mich ist der Nuevo Tango, den er entwickelt hat und auch mitgebracht hat, wieder nach Argentinien, eine wunderschöne, impulsive Musik, sehr, sehr rhythmisch, teilweise auch melancholisch, leidenschaftlich. Und was mir richtig Spaß gemacht hat, war, dass es vor allen Dingen Tango war, der bewegt und der Spannung zeigt. Und das hat mich von Anfang an unwahrscheinlich begeistert, schon mit 14 Jahren. Wir haben dann im Akkordeonorchester auch verschiedenste Stücke von Astor Piazzolla spielen dürfen. Ich habe leider nie das Solo spielen dürfen, aber ich habe jedes Mal, als das Solo auf dem Akkordeon dann kam, von dem ersten Akkordeonisten, Gänsehaut gehabt. Und ich muss sagen, das ist wunderschöne Musik und sie begleitet mich bis heute noch in meinem Leben. Deswegen Astor Piazzolla und Lieber Tango. Das ist mein erster Musiktipp.
Ja, den hören wir jetzt. Also wir haben ja schon gehört, dass du dann nach Prag gegangen bist für die Arbeit und dass du jetzt dann wieder nach Görlitz gekommen bist. Kannst du ein bisschen was erzählen zu dem, was du da gemacht hast, entweder dort schon in Prag oder vor allem jetzt auch hier in Zittau?
Also grundsätzlich hat das ganz, ganz viele Parallelen. Deswegen brauche ich gar nicht so viel von der Prager Zeit erzählen, weil die Parallelen liegen für mich in ganz vielen Ansätzen darin, dass ich die alle einbringen kann, die Perspektiven und das Wissen und das Know-how, was ich mir in Prag erarbeitet habe. Und das war die Konzipierung und Weiterentwicklung von Diskussionsansätzen, von Formaten, Konferenzformaten, wie verschiedene Menschen zu verschiedensten Themen in den Austausch kommen. Also sehr inhaltlich getrieben. Und dazu begleitend gab es immer sowas wie einen Netzwerkaufbau, den ich betrieben habe. Zum Beispiel in Tschechien haben wir ein Frauennetzwerk für Außen- und Europapolitik und Sicherheitspolitik aufgebaut. Und dieses ganze Wissen habe ich mitgenommen und hatte aber den Wunsch, das viel stärker auf einer regionalen Ebene zu etablieren, weil jeder, der sich schon mit europapolitischen Themen befasst hat, weiß, dass die unwahrscheinlich komplex und auch vielseitig sind und gleichzeitig aber auch immer einen Ansatz, so einen Übertragungstransferansatz brauchen, um den Menschen in der Region an unterschiedlichsten Orten immer eine Hand zu reichen, um Sachen zu erklären, Beispiele zu bilden, wo die regionalen Wirkungen zu irgendwelchen europäischen Fragestellungen sind. Und das war dieser Wunsch, das halt viel stärker auf kommunalpolitischer Ebene weiterzudenken. Und deswegen ist jetzt meine Arbeit an der Hochschule Zittau-Görlitz mit der Entwicklung des Innovationsbündnisses Lausitz Life und Technology, was ich jetzt seit mehr als 6 Jahren begleite, vor allen Dingen Netzwerkaufbau, Innovationsmanagement und Technologietransfer gewesen. Also ich habe noch eine technologische Komponente mit dazu genommen, die habe ich mir selber erschlossen die letzten Jahre. Und in der Praxis heißt das ganz konkret, wir haben im Bündnis durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, jetzt heutzutage aktuell BMFTR, 9 Millionen Euro zur Verfügung gekriegt, um Forschung und Entwicklungsansätze in der Region zwischen Forschungsinstituten, Wirtschafts- und Unternehmenspartnern, Verwaltung und Zivilgesellschaft zu fördern, die einen Impuls im besten Falle für die Weiterentwicklung und Gestaltung der Region machen können. Und das haben wir fokussiert noch auf 3 Themen vor allen Dingen stark vorangetrieben. Das heißt, einmal war das erste Innovationsfeld oder ist das erste Innovationsfeld die additive Fertigung, also alles, was den 3D-Metall-3D-Druck befasst. Das zweite Feld sind Energiefragen. Da sind wir vor allen Dingen im Bereich vernetzte Energiesysteme und Speichertechnologien unterwegs. Und das dritte Feld als soziale Komponente heißt so viel wie attraktive Arbeits-, Bildungs- und Lebenswelten, um vor allen Dingen auch nochmal zu schauen, was braucht die Region, wo muss sich die Region hinentwickeln, um als attraktiver Ort für Arbeit und Leben bei den Leuten hier in der Region, aber auch nach außen hin wahrgenommen zu werden. Und diese Forschungs- und Entwicklungsansätze sind sozusagen gefördert worden. Wir haben über 20 verschiedene Projekte gehabt und die laufen jetzt langsam aus. Die ersten Ergebnisse sind zu sehen. Man fragt, wie man die weiterentwickeln kann, wo man vielleicht auch mit anderen Partnern ansetzen kann. Und das ist alles eine Arbeit, die sehr stark auf diese netzwerkkoordinierende, steuernde Funktion zurückgeht. Also alles, was man eigentlich so Innovationsgovernance nennen würde in der Wissenschaft. Damit befasse ich mich gerade wissenschaftlich, inhaltlich und das macht mega viel Spaß, weil das eine sehr, sehr kreative Arbeit ist, eine Arbeit mit ganz, ganz vielen verschiedenen Partnern, auch verschiedenen Interessen natürlich, sei es auf wissenschaftlicher Ebene oder auch auf unternehmerischer Ebene oder verwaltungstechnischer Ebene. Und ich glaube, damit habe ich eigentlich ein super Tätigkeitsfeld gefunden, um meine ganzen Erfahrungen aus dem Ausland hier mit einzubringen und aber auf so einer sehr überschaubaren regionalen Ebene. Und wenn wir Region sagen, ist ja die Lausitz immer noch eine gigantisch große Region, müssen wir ja sagen, wir sind ja nicht nur auf die Oberlausitz fokussiert. Deswegen ein spannendes Feld mit ganz vielen Impulsen, die immer wieder was Neues bringen.